In diesem Video schauen wir uns das Thema Depression gemeinsam ein bisschen genauer an.
Was verstehen wir unter Depression?
Kennst du das Gefühl, du kommst nach Hause nach einem anstrengenden Tag oder einer anstrengenden Woche und auf die Frage, na, wie geht's dir, antwortest du mit, boah, ich bin so depressiv. Aber was ist eigentlich eine Depression? Das einfache Sagen, boah, ich bin so depressiv, bezeichnet oftmals einen Zustand, in dem es uns einfach schlecht geht. Aber wie grenzt sich das von einer tatsächlichen Depression ab?
Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich hauptsächlich durch getrübte und niedergeschlagene Stimmung auszeichnet.
Bei einer wirklichen Depression handelt es sich um einen andauernden Zustand der Niedergeschlagenheit, der gedrückten Stimmung, ich das Interesse verloren habe, vielleicht auch die Freude verloren habe, mich immer mehr von meinen sozialen Kontakten, meinen Freunden und meiner Familie zurückziehe und in eine Isolation trete. Es kann auch passieren, dass du ein Gefühl der inneren Leere entwickelst und das oft nicht zuordnen kannst. Genau das kann auch ein Symptom der Depression sein.
Wichtig für dich ist, dir Hilfe zu suchen, sobald du dich selber nicht mehr aus diesem Kreislauf befreien kannst. Es ist keine Schande, eine Depression zu haben. Viele Erwachsene haben eine. Und es ist auch nicht deine Schuld.
Wenn du aktiv etwas gegen deine Depression machen möchtest oder auch präventiv Strategien erlernen möchtest, wie du eine Depression abfangen kannst, haben wir extra für dich Videos erstellt. Was ist eine Depression? Depression bezeichnet einen Zustand mit Niedergestimmtheit, Niedergeschlagenheit. Es kann auch sein, dass du deine Freude und Interessen verloren hast, Antriebslosigkeit, sozialem Rückzug und zahlreichen körperlichen Beschwerden. Eine Depression beeinträchtigt dein körperliches und psychisches Wohlbefinden sowie deine berufliche Leistungsfähigkeit, die familiäre Situation und eigentlich das gesamte Lebensgefühl. Von einer depressiven Störung, also einer Erkrankung, spricht man erst, wenn der depressive Zustand einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen umfasst und deine Funktionsbeeinträchtigung entsteht. Woran erkenne ich also eine Depression? Folgende Symptome sind typisch für eine Depression und müssen über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen vorhanden sein. Symptome können sein Niedergestimmtheit, eine anhaltende Traurigkeit, Verzweiflung oder das Gefühl von Gefühlslosigkeit, Verlust von Interesse und Freude, ein verminderter Antrieb, eine erhöhte Ermüdbarkeit, Energielosigkeit bis hin zur Erschöpfung und jede Aktivität erscheint beschwerlich. Die Motivation zur Durchführung selbst einfacher Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel, wenn du dein Essen vorbereitest oder auch deine Körperpflege, nimmt ab. Eine verminderte Konzentration und eine verminderte Aufmerksamkeit, die negative Sicht auf sich selbst und die Zukunft, ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle, Grübeln, negative Gedanken und vieles mehr können so eine Symptomatik von der Depression sein. Zusätzlich können Menschen mit Depression unter innerer Unruhe und Angstgefühlen leiden. Es gibt aber auch körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Übelkeit, Verstopfung, Schwindel, das Gefühl, einen Kloß im Hals zu haben oder auch ein schweres Gefühl in Armen und Beinen. Es kann ganz oft sein, dass du vielleicht nur diese körperlichen Symptome wahrnimmst und gar nicht die psychischen Symptome wahrnimmst. Was ist also der Unterschied zwischen einer Depression und einem Burnout? Also wie lässt sich nun eine Depression von einem Burnout abgrenzen? Die Symptome bei einer Depression sind klar definiert und international weit dieselben. Bei der Diagnose einer Depression beruft sich ein Psychotherapeut oder Arzt allein auf die Symptomatik des Patienten. Ursachen für die Erkrankungen werden in der Psychotherapie zwar Thema, ändern jedoch nichts am Krankheitsbild der Depression selbst. Beim Burnout hingegen steht im Mittelpunkt, woher die Erschöpfung kommt. wenn die Ursachen für die tiefe Erschöpfung in dauerhafter Verausgabung und Überbelastung wie Stress liegen, dann sprechen wir von einem Burnout. Was kann ich als Partner, Freund oder Angehöriger tun, wenn ich jemanden kenne, der eine Depression hat? Bleib bei deiner Rolle als Partner, als Angehöriger oder als Freund. Unterstütze den Betroffenen emotional und praktisch. Du kannst alle Aktivitäten wie gewohnt beibehalten. Struktur und Alltag sind jetzt besonders wichtig für den Betroffenen. Behandle Betroffene nicht wie ein rohes Ei. Zieh dich nicht aus Angst zurück. Verzichte aber auch darauf, eine therapeutische Rolle einzunehmen oder den Betroffenen behüten zu wollen. Ich verstehe, dass es oftmals angstbesetzt ist, etwas falsch zu machen. Du kannst aber nichts falsch machen, solange du mit den Betroffenen offen und transparent kommunizierst. Gute Schlafhygiene und ein fester Schlafrhythmus haben einen eigenständigen antidepressiven Effekt. Daher gibt es folgende Punkte, die du befolgen kannst, um deinen Schlaf zu verbessern und somit auch aus der Depression auszusteigen. Sorge in deinem Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre. Sorge für gut abgedunkelte Fenster und Türen, für Ruhe. Gegebenenfalls kannst du dir zum Beispiel auch Oropax in die Ohren geben. Schalte das Licht und alle Elektrogeräte aus. Halte einen regelmäßigen Rhythmus ein. Das heißt, gehe jeden Tag, auch am Wochenende, zu einer ähnlichen Zeit ins Bett und stehe zu einer ähnlichen Zeit auf. Verringere abends allmählich deine geistige und körperliche Anstrengung und entwickle ein persönliches Einschlafritual. Lasse den Tag ruhig ausklingen. Ein persönliches Einschlafritual, wie zum Beispiel eine heiße Milch mit Honig am Abend oder einen Tee, der deinen Schlaf fördert. Da sich dein Körper und dein Gehirn auf das Schlafengehen einstellen können. Wenn du nicht einschlafen kannst, steh wieder auf und geh in ein anderes Zimmer. Mache vielleicht etwas Beruhigendes, wie zum Beispiel Musik hören, eine Atemübung oder vielleicht auch eine Entspannungsübung in einem anderen Zimmer. Möglichst ebenfalls in einer dunklen Umgebung. Gehe erst dann wieder ins Bett, wenn du das Gefühl hast, müde zu werden. Das Ziel ist es, dass du dein Bett mit Schlaf verbindest und nicht mit quälendem Wachliegen. Vermeide schwere Mahlzeiten am Abend. Lass einen Zeitraum von mehr als 2 Stunden zwischen dem Zu-Bett-Gehen und der Abendmahlzeit. Verzichte auf Alkohol. Alkohol kann zwar das Einschlafen fördern, stört aber den Schlafablauf und verursacht Durchschlafstörungen. Versuche keine koffeingehaltigen Getränke nach 16 Uhr zu trinken. Schlafe nicht tagsüber. Halte keinen Mittagsschlaf und auch kein Nickerchen. Zum Beispiel abends vom Fernseher oder am Nachmittag auf der Couch. So erhöht sich dein Schlafdruck automatisch für die Nacht. Halte dich tagsüber nicht im Bett auf. Benutze das Bett ausschließlich zum Schlafen und um darin Sex zu haben. Nicht zum Lesen, Fernsehen, Essen, Arbeiten oder Ähnliches. Warum sollst du das nicht machen? Es ist wichtig, dass du dein Bett mit Schlafen assoziierst und nicht mit anderen Aktivitäten. Warum ist Schlaf jetzt also so wichtig? Ein guter Schlaf ist wichtig, damit du genug Kraft und Energie auftanken kannst und deine Stimmung stabil bleibt. Du kannst dir gerne deine eigene Situation notieren, um zu sehen, welche Bereiche du noch verändern kannst, um deinen Schlaf zu verbessern. Warum ist Bewegung bei depressiven Symptomen so wichtig? Bewegung und Sport hat eine eigenständige antidepressive Wirkung. Diese Wirkung ist sogar mit einer medikamentösen Behandlung vergleichbar. Bewegung hilft, eine gute körperliche und psychische Gesundheit zu bewahren. Aber warum ist das denn so? Wenn du dich bewegst, schüttet dein Körper unterschiedlichste Hormone aus. Hier wird auch das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, sowie Serotonin bis hin zu Endorphinen. Dopamin hilft dir dabei, dass du dich glücklich und gut fühlst und steigert somit dein Wohlbefinden. Sorge für ein Basisprogramm an täglicher Bewegung durch Gehen, Fahrradfahren oder Schwimmen. Verbringe mit diesen Aktivitäten mindestens 30 Minuten pro Tag. Kaufe dir vielleicht einen Schrittzähler, ein Bewegungsarmband oder nutze die Gesundheits-App deines Smartphones. Setze dir beispielsweise ein Bewegungsziel von 5.000 bis 10.000 Schritten pro Tag und richte dir jeden Tag so ein, dass du dieses Ziel auch erreichen kannst. Vielleicht möchtest du auch ein Protokoll mit all deinen Aktivitäten schreiben, um das besser tracken zu können. Du könntest auch Mitglied in einem Sportverein oder in einem Fitnessclub werden und ein- bis zweimal die Woche dorthin gehen. Suche dir vielleicht soziale Unterstützung für dein Bewegungsprogramm. Bitte andere, dich zu begleiten oder anzufeuern. Somit kannst du deine Motivation steigern und hast vielleicht auch Spaß daran, mit einem Freund Sport zu machen. Lasse dich aber auch nicht abhalten, wenn du mal alleine weggehen möchtest, alleine Sport machen möchtest. Starte langsam und steigere dich in ganz kleinen Schritten. Sorge für gute Schuhe und gute Bekleidung. Wenn du zu Hause trainierst, dann suche dir eine günstige Zeit, zu der du täglich trainieren kannst. Nimm dir vielleicht jetzt ein Stück Papier in die Hand und schreibe dir ganz konkret auf, wann und wie du anfangen möchtest. Das Ganze kann zum Beispiel so ausschauen. Depression kann zu gesteigertem oder abgeschwächtem Appetit führen. Für die Behandlung ist es hilfreich, wenn eine ausreichende, gesunde Ernährung eingehalten wird. Iss 3 Mahlzeiten am Tag. Halte diese Zeitstruktur ein, selbst wenn du keinen Appetit oder Heißhunger hast. Iss ausgewogen und vielfältig. Sorge für Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß in einem ausgewogenen Verhältnis, vielleicht mehrere Portionen Gemüse und Obst pro Tag. Iss angemessene Mengen. Versuche nicht zu fasten, aber überiss dich auch nicht. Meide Gelegenheiten zu Essanfällen. Verzichte auf Junkfood und Süßgetränke. Iss nur Nahrungsmittel, die auch deine Urgroßmutter für essbar gehalten hätte. Besprich dich mit deinem Berater, wenn sich im Rahmen der Depression eine ausgeprägte Essproblematik entwickelt. Das können zum Beispiel Essanfälle, Fasten, ausgeprägte Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme sein. Vielleicht kannst du dir jetzt etwas Zeit nehmen und dir Gedanken darüber machen, wie dein aktuelles Essverhalten aussieht. Isst du regelmäßig und zu den gleichen Zeiten? Isst du ausgewogen und nimmst dir ausreichend Zeit für deine Mahlzeiten? Die richtige Ernährung ist wie der Treibstoff, den du in dein Auto tankst, damit dein Auto genug Sprit und Kraft hat, um von A nach B zu kommen. Auch die Leistung hängt davon ab. Versuche, dieses Bild etwas zu verinnerlichen, damit es dir bei deiner Ernährung als Motivator helfen kann. Wie Aktivitäten Einfluss auf die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Depression haben können. Wenn du unter einer Depression leidest, fühlst du dich häufig niedergeschlagen und lustlos. Dein Antrieb fehlt und du kannst dich zu nichts mehr aufraffen. In der Folge ziehst du dich von Aktivitäten und Personen zurück, die dir bisher wichtig waren und dein Leben wertvoll gemacht haben. Dies führt leider dazu, dass Belohnung und angenehme Gefühle weniger werden und somit die positive Verstärkung wegfällt. Wenn dein Leben wenig Belohnung bereithält, ist es ganz natürlich, dass du dich traurig, hoffnungslos und niedergeschlagen fühlst. Das kann zu einer weiteren Verschlechterung der Stimmung unter anderen depressiven Symptomen führen. In diesem Zusammenhang wird häufig von einer Depressionsspirale abwärts gesprochen. Kommen wir zur Depressionsspirale aufwärts und wie du aus einer Depressionsspirale aussteigen kannst. Der erste Schritt ist eine Veränderung des Verhaltens. Was kannst du also tun, wenn du dich in einer Depressionsspirale abwärts befindest? Die Depressionsspirale verdeutlicht, wie du in eine Depression hineingeraten kannst und was sie aufrechterhält. Sie funktioniert aber auch in die umgekehrte Richtung als Aufwärtsspirale und kann helfen, eine Depression zu überwinden. Der wichtigste Punkt ist dabei, wieder Aktivitäten aufzunehmen, die mehr Belohnung im eigenen Leben schaffen. Das können Aktivitäten sein, die dir Freude machen oder Freude gemacht haben. Zum Beispiel ins Kino gehen, Freunde treffen oder Zeit mit der Familie verbringen. Das können aber auch Aktivitäten sein, die einem wichtig sind, ohne dass sie unmittelbar Spaß machen. Zum Beispiel Zeit in der Natur zu verbringen. Die Bereiche, in denen Aktivitäten aufgebaut oder verändert werden sollten, um die eigene Stimmungslage zu verbessern, sind individuell sehr unterschiedlich und davon abhängig, was dir wichtig ist. Du kannst dir ganz bewusst Zeit nehmen und nachdenken, was dir gut tut und was du gerne machst oder was du früher gerne gemacht hast. All das sind gute Anfangsschritte, um die Depressionsspirale umzukehren. Hier sind 5 Tipps für die erfolgreiche Planung und Durchführung von Aktivitäten. Fange klein an und steigere dich schrittweise. Die Planung und Durchführung von antidepressiven Aktivitäten wird dir leichter fallen, wenn du klein anfängst und dich schrittweise steigerst. Es hilft wenig, große und besondere Aktivitäten zu planen, deren Durchführung dann scheitert. Die Gefahr dabei ist, dass du in ein Alles-oder-Nichts-Handeln rutschst. Plane die Aktivität möglichst konkret. Wenn du eine Aktivität gefunden hast, ist es wichtig, diese ganz konkret zu planen. Dazu kann es hilfreich sein, die Aktivität in kleinere Schritte zu zerlegen. Wenn du dir beispielsweise als antidepressive Aktivität vorgenommen hast, nach Jahren einmal wieder schwimmen zu gehen, beginne mit der Vorbereitung für das Schwimmen. Erkundig dich zum Beispiel nach den Öffnungszeiten des Schwimmbads. Überprüfe, ob deine Badebekleidung noch passt und kaufe gegebenenfalls eine neue. Überlege, wann eine gute Zeit ist, das Schwimmbad zu besuchen und überlege dir auch, ob du dabei Unterstützung haben möchtest. Schaffe positive Verstärker, also Belohnungen. Der Aufbau von Aktivitäten ist erstmal anstrengend und für Menschen mit einer Depression wenig angenehm. Deshalb ist es wichtig, jedes neue Verhalten oder jede neue Aktivität, die du machst, zu belohnen. Dies führt dazu, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du die Aktivität wieder machst, für die du dich belohnt hast. Es ist daher wichtig, positive Verstärker beim Aufbau von Aktivitäten zu nutzen. Nutze, wenn möglich, natürliche Belohnungen. Es gibt Aktivitäten, deren Durchführung von alleine zu belohnenden Erlebnissen führt. Eine natürlich auftretende Belohnung ist zum Beispiel, wenn du einen alten Freund anrufst, bei dem du dir ziemlich sicher bist, dass er sich über deinen Anruf freut. Wenn du ihn erreichst, wird er wahrscheinlich sagen, schön, dass du wieder anrufst. Ich freue mich, von dir zu hören. Diese Erfahrung ist für sich alleine genommen schon eine Belohnung. Ein anderes Beispiel für eine natürliche Belohnung ist das zufriedene Gefühl, eine wichtige Sache erledigt zu haben. Der Vorteil von natürlichen Belohnungen ist, dass diese Belohnung von alleine auftritt und man sie nicht zusätzlich herbeiführen muss. Damit wird es wahrscheinlicher, dass diese Aktivität auch in die tägliche Routine integriert wird. Andere Verhaltensweisen werden nicht automatisch belohnt. Wenn man beispielsweise eine Aufgabe angeht, die zwar wichtig ist, aber keinen Spaß macht, zum Beispiel die Reifen am Auto zu wechseln, um auch im Winter sicher zur Arbeit zu kommen, kann es hilfreich sein, sich hinterher dafür bewusst zu belohnen. Zum Beispiel mit einem Stückchen Schokolade oder einer warmen Tasse Kaffee. Diese Art von Belohnung kann man einsetzen, wenn Aktivitäten wichtig sind, aber kurzfristig keine positive Verstärkung mit sich bringen. Lass dich bei Misserfolgen nicht entmutigen. Wenn du angefangen hast, Aktivitäten zu planen und durchzuführen, wirst du nicht immer sofort Erfolg haben. Wichtig ist auch, dass du weißt, dass nicht sofort eine Stimmungsaufhellung zu erwarten ist. Führe die Aktivitäten weiter und belohne dich für deine Ausdauer. Misserfolge gehören leider auch dazu und du solltest dich nicht davon entmutigen lassen. Vielmehr solltest du überlegen, was hat in der konkreten Situation gut geklappt und was hat nicht so gut geklappt. Was kann ich beim nächsten Mal anders machen, damit mir diese Aktivität vielleicht besser gelingt? Betrachte die Durchführung jeder Aktivität als eine Art Experiment, aus dem du lernen kannst. Wir haben extra für dich einen Wochenplan erstellt und hier kommt eine kleine Anleitung zu diesem Wochenplan. Struktur ist grundsätzlich ein wesentlicher und besonderer Unterstützer bei der Depression. Nimm den Wochenplan mindestens einmal am Tag in die Hand. Bitte bedenke dabei, manchmal ist es hilfreich, Aktivitäten einige Tage im Voraus zu planen. Überlege dir, was könnte eine antidepressive Aktivität sein? Wann könnte ich diese Aktivität durchführen? Trage dann die Aktivität in den Wochenplan ein. Nach der Durchführung der Aktivität notiere bitte, ob dir die Durchführung gelungen ist. Mache dann einen Haken hinter der Aktivität. Überlege für jeden Zeitraum ganz genau, wie war deine Stimmung in dieser Zeit. Beschreibe die Stimmung auf einer Skala von 0 bis 10. Der Wert 0 bedeutet ganz schlechte Stimmung, der Wert 5 bedeutet in Ordnung, könnte aber besser sein und Wert 10 bedeutet ausgezeichnete Stimmung. Ein Symptom der Depression können negative oder unangenehme Gedanken und Sorgen sein. Vielleicht kennst du das ja, dass ähnliche Gedanken und Sorgen immer wieder auftreten und dich sehr stark belasten. Eine wirksame Strategie mit Grübeln besteht darin, dieses Grübeln aufzuschieben. Das bedeutet, dass du dir später am Tag eine Zeit frei hältst, in der du grübeln kannst und alle Grübel oder Sorgengedanken auf diese Zeit verschiebst. Wenn du einen negativen Gedanken oder ein Gefühl bemerkst, der sonst Grübeln auslöst, kannst du dir sagen, das ist jetzt ein negativer Gedanke, ich werde mich jetzt nicht damit beschäftigen. Ich verschiebe das Ganze auf heute Abend. Die festgelegte Zeitspanne sollte etwa 10 Minuten betragen und nicht direkt vor dem Schlafengehen sein. Du bist nicht verpflichtet, dich während dieser Zeit tatsächlich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Aber du kannst es tun, wenn du es dann möchtest. Beim Aufschieben von Grübeln geht es nicht darum, diese Gedanken zu unterdrücken oder gegen sie anzukämpfen, sondern lediglich darum, sie aufzuschieben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Gedanken dürfen gerne weiter in deinem Kopf sein. Du entscheidest dich aber, sie nicht weiter zu vertiefen. Du verschiebst das Grübeln auf später und hast somit ein Stück mehr Macht und Kontrolle über deine Gedanken. Wie viel Zeit möchtest du dir für dein Grübeln einteilen? Du kannst dir hierzu auch gerne ein Sorgetagebuch besorgen, in das du all deine Gedanken hineinschreiben kannst und somit alles von dir wegschreibst. Achtsamkeit ist eine bestimmte Form der Aufmerksamkeitslenkung, bei der du dich auf die im aktuellen Moment erlebbaren Erfahrungen konzentrierst. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt gelenkt wird und zu dem, was du gerade wahrnimmst. Achtsamkeit hilft dir, Grübeln, Abwertung oder Vermeidung frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig auszusteigen und innere von äußeren Ereignissen zu unterscheiden. Deine Alltagstätigkeiten, wie zum Beispiel Duschen gehen, Abwaschen, Essen oder Zähne putzen, können wichtige Achtsamkeitsübungen sein, wenn sie in einer achtsamen Haltung ausgeführt werden. Diese Tätigkeiten werden häufig von uns im Autopilotmodus durchgeführt. Achtsamkeitsübungen im Alltag erfordern, dass die jeweilige Handlung mit Bewusstheit und Konzentration durchgeführt wird. Welche Tätigkeit willst du in der nächsten Woche achtsam durchführen? Wann wirst du diese Tätigkeit durchführen? Anbei einer Anleitung für eine Achtsamkeitsübung im Alltag. Bevor du die jeweilige Handlung ausführst, halte kurz inne und fokussiere deine Aufmerksamkeit auf die jeweilige Handlung. Beginne nun bewusst mit der Tätigkeit. Sei mit deinem Geist ganz bei der Tätigkeit im Hier und Jetzt. Fordere dich selbst auf, alle Einzelheiten deiner Tätigkeit genau wahrzunehmen. Beschreibe die Wahrnehmung. Wenn Gefühle oder Gedanken kommen, nimm sie zur Kenntnis und lass sie vorbeiziehen. Kehre immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu der Tätigkeit zurück. Je öfter du deine Aufmerksamkeit im Alltag übst, desto bewusster kannst du im Hier und Jetzt teilnehmen und aus negativen Mustern aussteigen. Achte auf Unachtsamkeit. Im Alltag lassen sich Menschen schnell ablenken, machen mehrere Tätigkeiten gleichzeitig oder sind mit ihren Gedanken bei einer anderen Sache, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht im Hier und Jetzt. Beispiele dafür können sein, dass du vorm Computer sitzt, dein Partner spricht mit dir und du hörst nicht einmal, was er gesagt hat. Du weißt nicht mehr, auf welchem Weg du in die Stadt gekommen bist. Während eines Gesprächs stellst du fest, dass du nicht mehr weißt, was der andere gesagt hat. Du sitzt vor einem Buch und weißt nicht mehr, was auf den letzten Seiten stand. Du sitzt vielleicht vor dem Fernseher, isst eine Tüte Chips, ohne es zu bemerken. Wenn du diese Probleme bei dir bemerkst, übe die jeweilige Tätigkeit in Zukunft achtsam zu machen. Mache nur eine Sache zu einem Zeitpunkt und tu diese konzentriert. Mehr Achtsamkeit im Leben bedeutet ein frühzeitiges Erkennen von negativen Symptomen und Gedanken. Was bedeutet radikale Akzeptanz? Radikale Akzeptanz ist ein anderer, achtsamer Weg im Umgang mit schmerzlichen Erfahrungen. Dieser Weg geht davon aus, dass Leiden ein normaler Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Radikale Akzeptanz bedeutet, schmerzliche Empfindungen so zuzulassen, wie sie gerade sind, ohne sie zu bewerten oder zu verändern. Das bedeutet nicht, dass man alles Unerfreuliche hinnimmt, Unrecht oder Katastrophen gutheißt, dass man aufgibt und nichts mehr verändern möchte. Akzeptanz bedeutet, dass man unnötige Kämpfe aufgibt, dass man sich unangenehmen Gefühlen, Körperempfindungen, Situationen und Gedanken mit Offenheit und Wohlwollen zuwendet. Eine solche akzeptierende Haltung erlaubt es, fürsorglich und rücksichtsvoll mit sich umzugehen. Klarer zu sehen, was verändert werden soll und was verändert werden kann. Oft führt das Annehmen des Schmerzes dazu, dass der Schmerz abfließen kann. Radikale Akzeptanz ähnelt dem Umgang mit einem weinenden Kind, das man besänftigen möchte. Dies gelingt nicht, indem man das Kind beleidigt, beschimpft, wegstößt oder ignoriert, sondern indem man sich dem Kind freundlich und interessiert zuwendet, es nicht bewertet, sondern es fragt, was los ist und ihm mit Anteilnahme zuhört. Die Fähigkeit, angesichts unangenehmer Erfahrungen oder schmerzlicher Gefühle nicht sofort automatisiert in Vermeidungsverhalten oder Grübeln abzurutschen, sondern bewusst und wohlwollend anwesend zu bleiben, ist eine wichtige Fertigkeit, um konstruktiv mit Schwierigkeiten umzugehen. Somit kann man einen wirkungsvollen Schutz gegen eine Depression aufbauen. Radikale Akzeptanz ist eine Fertigkeit, die man trainieren kann. Radikale Akzeptanz ist in Situationen, die nicht veränderbar sind, besonders wichtig. Hiermit sind vor allem Situationen gemeint, die in der Vergangenheit liegen und die mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind. Oder Gedanken an Ereignisse, in denen Entscheidungen bereits getroffen wurden, die sich als problematisch erwiesen haben. Das Gemeinsame dieser Situationen besteht darin, dass sie heute nicht mehr unter der eigenen Kontrolle stehen. Sie sind vergangen und nicht mehr veränderbar. Nur die Akzeptanz dieser Tatsache kann solche Situationen erträglich machen. Was vergangen ist, kann nicht mehr verändert werden. Alle Versuche, es dennoch zu tun, führen zu Verzweiflung und zu Depression. Veränderung ist nur im Hier und Jetzt möglich. Und die erste Voraussetzung für diese Veränderung ist zu akzeptieren. Deine persönliche Selbstinstruktion für radikale Akzeptanz. Formuliere eine persönliche Selbstinstruktion, die dir dabei hilft, eine Haltung von radikaler Akzeptanz einzunehmen. Das kann zum Beispiel sein: Es ist wichtig, dass ich mich schmerzlichen Ereignissen zuwende, damit ich gut für mich sorgen kann. Oder: Zulassen ist loslassen. Oder auch: Es ist, wie es ist und es ist in Ordnung so. Oder: Durch Annehmen wird der Schmerz kleiner. Was ist deine persönliche Selbstinstruktion? Du kannst diese jederzeit, wenn es für dich passt, in Situationen anwenden, die du nicht verändern kannst.